Und die beginnt heute anders als sonst. Vor gut drei Wochen, am 10. Mai, ist der Richard Kurländer von der Fraunhofer Seitenmusik verstorben, beim Musikherrn im Schaukelstuhl friedlich eingeschlafen. Wir erinnern heute in Stoffels Wellmusik an den Musiker, der mit seiner Fraunhofer Seitenmusik die Geburtsstunden der Münchner Kleinkunstszene genauso geprägt hat wie auch der Stoffel mit der Biermüsselblasen. Über diese und andere Zeiten ratschen die zwei in einer Wellmusikwiederholung vom 2. Juli 23. Und jetzt geht's doch wieder los wie immer mit einem Begrüßungsgestanzel.
BR Heimat, Stoffels Wellmusik.
Ein herzliches Grüß Gottes, lieben Leid, jetzt ist wieder Wellmusikzeit. Wir alle zwischen 2 und 3 und ich hoffe, ihr seid so alle dabei. Ja, das Heil ist schon eingebracht, hier und da wird schon ein Kramat gemacht. Arbeit gibt's ja allweil nur, aber jetzt hört's zu und gibt's eine Stunde lang einmal eine Ruhe.
Ja, grüß Gott, bei der Wellmusik, da ist der Stoffel. Fraunhofer Seitenmusik war das, für Josie. Und zwar hatte ich schon damit zum Tour, wer heute mein Gast ist.
Ich hab heute auch wieder einen Gast, den kenne ich wirklich schon seit der Ewigkeit. 45 Jahre sind's bestimmt schon fast. Endlich sitzt er da im Studio herin oder steht Zeit. Im Fraunhofer in München haben's damals angefangen und nach der Wirtschaft haben sie sich auch benannt. Ein Instrument hat er freilich auch noch mit. Richard Kurländer, welcome bei der Wellmusik.
Richard, grüß dich.
Stoffel, servus, grüß
dich. Schön, dass du da bist.
Ja, gefällt mir.
Ich habe mich gewundert, dass ich nicht schon früher drauf gekommen bin, dass ich dich als Gast einmal hui.
Du hast ja so viele Leute, die du kennst.
Aber wir kennen uns ja wirklich schon. Also ich habe nachgerechnet mindestens 45 Seit, Jahre.
Also 75 habe ich euch als Familie gehört.
Genau, im Fraunhofer, oder?
Im Fraunhofer und dann einmal im Mammendorf. Da habe ich deiner Schwester die Haufen drungen in die Kirche.
Der Froni.
Ja.
Das Mammendorf.
Genau.
Richard, bist du eigentlich gebürtiger Münchner?
Ich bin gebürtiger Münchner, allerdings jetzt zwangsrekrutiert nach Unteraching.
Ja, das ist das Problem. Die Münchner können sich irgendwann München nicht mehr leisten.
So ist es.
Die Urbevölkerung, sage ich mal, die werden hinausdrängt.
Ja, wobei das war so, ich habe hinten im Theater gewohnt, im Fraunhofer Theater, also direkt
Künstler, am Arbeitsplatz, genau. Und in der Kantine praktisch.
Genau, und da hat sich das mit der Zeit dann nicht mehr getragen, weil das ist immer mehr geworden und die haben einen Platz gebraucht fürs Büro, weil das war bei denen in der Wohnung oben und so hat sich das halt ergeben.
Also in München, und wo bist du denn aufgewachsen?
In der Aventinstraße, das ist also beim Deutschen Museum, bin auch da.
Also in der Au?
Isar-Vorstadt.
Isar-Vorstadt.
Bin da in die damalige Blumenschule gegangen, die Grundschule.
Es klingt aber
schön, Blumenschule. Ja, ja. Der Bachmeier Peppi, der Wirt vom Frauenhofer, ist auch mit mir in dieselbe Schule gegangen. Ein Glas über mir. Also wir kennen uns schon von der Schulzeit her. Aha. Und dann eben später nach der Olympiade, wie wir den Schmuck verkauft haben und das Mu aufgebaut haben, war der Kontakt wieder da. Aha. Und so bin ich auch mit in die Wirtschaft eingezogen. Ne?
Ja, ja, klar. Also das war, muss man jetzt erklären, weil das wissen ja viele Leute nicht mehr, das war das Münchner Dreigestirn, der Bachmeier Peppi,
Uwe Kleinschmidt
und der Werner Winkler.
Und der Winkler Werner, genau. Genau. Und das Mu war das musikalische Unterholz in der Hakenstraße.
Genau, das hat der Uwe Kleinschmidt hauptsächlich betrieben, richtig, mit dem Edi Eisheuer zusammen.
Genau, genau, genau.
Und der Gavi und der Bötschi.
Genau.
Und der Winkler war eher der Drehleier oben, oder?
Der Werner war mehr so für die Theatergeschichten. Mhm. Also die haben ja damals so den siebten Burm, so Bauernschwenk, haben sie ja damals aufgeführt, auch mit dem Arthur Leubel, ja, ja, mit dem berühmten Arthur Leubel. Und ist natürlich dann durch das, dass in der Drehleihe eine schöne Varieté-Bühne war, mit dem Rainer Strixner, haben sie dann das Varieté gemacht. Mhm. Es ist mehr so für die Bühnenshows gewesen. Ne?
Und also da warst du praktisch von Anfang an bei der Geburt der Münchner Kleinkunst dabei.
Wenn man das St. Parnasse ausnimmt, weil das hat es schon früher gegeben, dann
Lach und Schieß und St. Parnasse waren schon vorher da. Also aber Lach und Schieß war ja nicht so Kleinkunst. Das war Kabarett.
Das war Kabarett, aber da hat es Mutti-Bräu-Creme und das Dennis Pan oder St. Parnasse. Und wo wir dann auch eine Zeit lang waren, sogar Kellerassel geworden sind, das war der Katakombe. Also das war ganz eine vermottete Kleinkunst, schon gehobener Art. Also.
Aber es ist schon unglaublich, was aus der Szene rausgewachsen ist.
Das ist Wahnsinn.
Und warum damals die Voraussetzungen so passt haben, dass das entstehen hat können.
Sehr viel Schuld daran war die Olympiade, weil da waren ja Straßenmusiker aus allen Ländern in der Fußgängerzone.
Ja.
Und das war eben dann der Gedanke damals von den dreien, Menschenskinder, da müssen wir was machen. Und haben also da im Mut den Saal da gekriegt. Und nachdem die Fans einzelner Gruppen so laut waren, und die anderen immer spielen haben lassen, also so laut, haben die 30 immer Wirtschaft gesucht. Das war dann das Fraunhofer, das damals mehr oder weniger hätte saniert werden sollen. Der hätte den Wiener Wald neu können. Und dann hat die Brauerei gesagt, ja, wir können die jungen Leute nicht kaputt machen, lassen wir ihn einmal. Ne? Und dann ist das ja eine Goldquelle
geworden. Und jetzt ist eigentlich eine von den bekanntesten Wirtshäusern.
So ist es.
Ja, weil du gesagt hast, du hast spät mit der Harfen angefangen, das war ungefähr 76, 77, richtig, oder? Ich weiß das nämlich ganz genau, da haben wir in Buttenwiesen zusammengespielt. In Buttenwiesen bei den Mehlprimmelburen, beim Mägele, da wo es die Schiebling gegeben hat, die guten Würst und ein Kraut dazu. Und da hast du mir gesagt, ja, du spielst nicht mehr so viel Hackbrett, du lernst jetzt Harfen.
Ja.
Und ich war da wahnsinnig neidig. Nach gute 40 Jahren kann ich dir ja sagen. Ja, da war ich da neidig, weil ich wollte als Kind ja über Harfen lernen.
Ja.
Habe ich aber nicht dürfen, weil meine Schwester schon vorher gespielt hat. Und jetzt kommt der Richard daher, der so schön Hackbrett spielt und der mir eigentlich das Hackbrett nahegebracht hat wieder, weil ich habe es eigentlich nicht mengen, bis ich dann einmal von dir einen Schnapserbringer wieder gehört habe. Ja. Und das hat mir ganz wunderbar gefallen. So bin ich wieder aufs Hackbrett gekommen. Aber jetzt fängt dieser Richard zum Harfenspielen an.
Ja, das war eine ganz eigenartige Geschichte, weil ich war eigentlich eine Vollweise, ne? Gesetzlich eine Vollweise, weil mein Vater, der die Erziehungsrechte gehabt hat, der ist, da war ich 5 Jahre tödlich verunglückt und meine Mutter hat mich damals schon freigegeben gehabt zur Adoption. Mhm. Ich habe gewusst, dass die lebt. Mhm. Und wo sie lebt, aber war kein Interesse da. Mhm. Und 75, also durch einen Zufall, habe ich meinen Halbbruder kennengelernt und da mit meiner Mutter, meine zwei anderen Schwestern. Und meine Mutter hat damals gesagt, ah, ich möchte was Gutes tun. Dann habe ich gesagt, dann kaufst du mir Harfen. Dann sind wir ins Volksmusikstübel gegangen und haben uns also einen Mürnseerhafen geholt.
Also die hat praktisch deine Mutter einen Harfen
geschenkt. Ja, genau. Also ich hätte auch kein Musiker werden dürfen, wenn es nach meiner Großmutter gegangen war. Weil mein Vater war eigentlich Berufsmusiker, aber die haben ja 2 Weltkriege erlebt.
Was und hat der gespielt?
Klavier, Orgel, Fagott, also mehrere Instrumente. Mhm. Der war Begleitmusiker von der Lalle Andersen eine Zeit lang. Mhm. Habe ich noch Fotos da. Mhm. Na jedenfalls, ein bürgerlicher Beruf muss her, also Musiker ist nichts für die. So nach dem Musikerwitz, ne? Der Unterschied zwischen einem weißen Hemd und einem Musiker ist der, mit dem weißen Hemd kannst du überall sein lassen. Ne?
Genau. weil wir jetzt über die Harfen geredet haben, dann spiele ich dir jetzt noch die Stiegel vor, was für mich auch prägend war. Da haben wir mal bei Selbermachen und Co. gespielt mit der Tanzelmusik. Einer von den ersten Baumärkten, die sind da eröffnet worden. Und da habe ich Schallplatten geklaut. Und das war die vom Toni Gottsextet. Und da war die Salzburger Tanze drauf.
Ah ja.
Und das spielt die Kopranghild. Die hat mit uns als Kinder musikalische Früherziehung hätte machen sollen. Aber das war natürlich ein hoffnungsloses Unterfangen. Aber Stiegl ist schön, hören wir uns jetzt an. Kennst bestimmt.
Ja.
Riad, hast du dann einen Harfenlehrerin oder einen Lehrer gehabt?
Das war ganz mühsam. Also die ersten zwei Jahre war ich bei dem
Burgerfunzel. Ich weiß, du hast damals gejammert, dass der Finger so weht.
Ja, das sowieso. Vor allen Dingen, bis ich einen richtigen Fingersatz gewöhnt war. Mhm. Ich habe zuerst einen Lehrer gehabt, der hat im Volksmusikstübel unterrichtet, der Burgerfunzel. Mhm. Der hat selber nicht mehr spielen können, hat halt so Anweisungen gegeben. Und das Einzige, was gut war, das waren damals diese Etüden schon vom Boxer. Das war nicht so ein trockenes Teil. Ne? Und dann eben später habe ich dann den Erich Schubert kennengelernt. Das war also Dozent für Klavier und Harfe über den Eiwesepp. Der war in Aachenkirch. Und da habe ich dann erst richtig gelernt. Und der hat gespielt.
Also hast praktisch du dann deutsche Technik gelernt oder französische?
Deutsche.
Schon, oder? Ja. Ich habe die französische lernen müssen, aber jetzt durch meine Arthrosen wird das immer mehr zur deutschen Technik.
Ja.
Du, weißt du, wie wir das erste Mal im MU gespielt haben? Da hat damals der Fredl gespielt.
Ja.
Habe ich damals gehört, gell?
Ja.
Aber überhaupt, wir haben mit der Tanzelmusik gespielt, keine Ahnung gehabt von der Kleinkunst. Und da sitzt dann einer auf der Bühne und singt bayerische Lieder und die Leute lachen. Das war für mich vollkommen neu.
Ja.
Weil wir haben hauptsächlich so traditionelle Volkslieder gesungen, wo die Landschaft besungen wird. Und die Idylle und in der Kirche haben wir viel gesungen, aber so im Wirtshaus so lustige Lieder eigentlich nie. Deswegen war für mich der Fredl, das war ein totales Novum, dass das auch gibt, gell?
Ja.
Bayerische Lieder und da lacht man drüber.
Das waren auch zum Teil Couplets, alle. Und natürlich beim Fesel ist halt immer so, nicht nur das Lied allein, sondern seine ganze Anmoderation. Das ist allein schon eine Nummer wert. Also da sind die Leute schon so aufgewärmt oder
lachen. Ja, bist du auf den Fredl gekommen?
Eigentlich im Mu über den Leubel-Autor.
Ja, da haben sie also zusammengesungen, da wollten wir fahren ins Holz.
Genau. Im Mu habe ich kennengelernt und das ist dann später recht eine gute Freundschaft geworden eigentlich. Erst ein paar Mal, wo wir da am Haverkasten gespielt haben, ist er noch gekommen.
Ja, bei uns kommt er ab und zu. Ja. Der hat nämlich am 7.7. jetzt Geburtstag.
Ja.
In 5 Tagen. Und der Paninsrainer auch. Und schon allein deswegen spielen wir jetzt von Fredl Fesel, eins von seinen bekanntesten Sachen, das Taxilied.
Ja.
Weil das war ja der Konflikt damals vom Mu in...
In Otterbrunn war das. Der Tiki Dieter, das war so ein Stammgast, der ist mit dem Taxi gefahren vom Mu. Und so viel, ich weiß, hat er irgendwie mit dem Guide oder was, hat er Schwierigkeiten gekriegt. Dann hat ihn der Taxler mit dem Revolver bedroht und rausgeschmissen. Und das hat der Fesel erfahren und hat dann das Taxi geschrieben.
Ja gut, hören wir jetzt an. Fredl, alles Gute zum Geburtstag, schon im Voraus, gell? Und am Rainer auch. Und alle, die wo sonst jetzt noch um die
von
Zeit Geburtstag kommen, gell?
Ja. Jetzt spiele ich ein hektisches Lied. Das heißt Vom Mu in die Otterbrunner Straße. Das Mu ist ja so ein Lokal im Zentrum. also vom Zentrum nach Rammersdorf. Und man sieht da schon, dass das ein kurzes Lied ist, weil es ist nämlich nicht weit. Vorausgesetzt, man fährt den kürzesten Weg, was ja die Taxifahrer immer tun. Außer sie merken, es ist jemand besoffen, der da einsteigt, oder Fremde in München. Dann sagen sie in München bei Nacht. Ja. Das ist dann sehr dankbar. Oder er schlaft sowieso ein, dann merkt er das gar nicht. Ne? Bloß wenn er dann sechste Mal am Olympiastadion vorbeikommt, ne? Dann denkt er, die haben ganz schön gebaut, 1972. Das Lied heißt, ich will nicht nach Dachau. Von rechts. Das ist der Notarzt. Hallo Taxi, fahren Sie mich bitte schön in die Ottobrunner Straße. Da fahren Sie bitte nicht so narrisch, denn ich hab schon 5-6 Mass. Wenn's geht, den kurzen Weg über Giersing-Martinstraße, weil ich einen kleinen Umweg über Dachau furchtbar hasse. Und ich will auch nicht nach Pasing und auch ungern nach Freimann, weil ich A schon furchtbar müd bin, B es mir nicht leisten kann. Der Innungskopf hat Tür zur Kautag, wart bis dass ich schläf. Dann hat er schnell sein Uhr eingestellt auf günstigsten Tarif.
Richard, wie bist du dann überhaupt aufs Hackbrett gekommen? Weil ich kenne dich zuerst einmal als Hackbrettspieler.
Richtig, also ich habe ganz, ganz früher nur Gitarre gespielt und in meiner Jugendzeit war Tobi Reiser contra Rolling Stone. Also ich habe meinen Reiser genauso gerne angehört, als wie die Stones oder die Beatles. Das war einfach von den Großeltern so mit drin. Und da war natürlich das Hackbrett unwahrscheinlich dominant. Und in der Kleinkunstbühne hat es halt damals das Instrument auch nicht gegeben. Und das ist ein Melodieinstrument, wo man also autodidakt unwahrscheinlich, wenn man sich Mühe gibt.
Ich sage, bei Hackbrett lernt man nicht, das kann man.
Das kann man. Also dieses Spiel.
Wenn man einigermaßen davon, weiß, wo die Töne sind.
Ist, ja, genau. Dieses Akademische vom Blatt runter, wie, das muss nicht sein, sondern...
Ja, da hier dann lieber ein Klavier.
Ja, genau, oder Spinett.
Okay, also, das ist komisch. Beim Hackbrett, das klingt schon am schönsten in der Volksmusik.
Genau, und das war halt natürlich auch gerade die Zeit, wo der Arthur mit dem Sika viel Russisch gesungen haben. Und hat das so als Zimbalersatz, hat das auch.
Ja.
So bin ich dann auch in eine Gruppe gekommen. Auch.
Dann war das Hackbrett irgendwann zu fad.
Das war so, überall, wo ich gekommen bin, hast du dein Hackbrett dabei. Und das Hackbrett allein spielen war...
Gut, allein hat es den Vorteil, du musst nicht stimmen. Das einigermaßen in sich stimmt.
Mein Gott, ich werde das nicht vergessen. Mein erstes Hackbrett, das war noch ein Klingenthaler, vierchörig bis zum A.
Ja.
Also vier,
so ja, ja, ich kenn's.
Grauenhaft. Und dann die Stimmgeräte, das waren so Riesenkasten, wo man so schalten hat müssen. So. Also war grauenhaft. Und du hast ewig lang stimmen müssen, ne? Mit dem Pichlmeier, mit dem Dreikörigen ist dann besser.
Ja, es klingt auch ein bisschen feiner.
Total.
Bei unserem Vater, dem habe ich mit der Melodika angehen müssen, dann hat er für die Stummmusik gestimmt. Ja. Das Hackbrett, Wahnsinn. Da. Vater im Stimmgerät, das war undenkbar gewesen.
Nein, wie gesagt, das Hackbrett war dann, mir hat dann was gefällt.
Man kann auch nicht richtig sie begleiten oder man... Der Vorteil mit der Harfen ist, du brauchst sonst niemand.
Ja, ich habe ja dann noch das Appenzeller-Hackbrett später kennengelernt. Da kannst du zum Beispiel einige Solo-Sachen machen. Den diatonischen mit den Wirbeln, das klingt völliger. Aber wie gesagt, das Hackbrett allein, klar gibt es inzwischen Virtuosen, die das machen. Aber und die Harfen war auch, so wie Reise, das war alles eins. Ne?
Weißt du, Richard, ich muss ja lachen, bei den Fundamentalisten.
Ja.
Da merkst du den Schmarrn, weil das Hackbrett ist ja nach dem Krieg entstanden erst. Also
genau.
Das in der Form, wie es wir kennen und weil es eigentlich gespielt wird im alpenländischen Raum. Da siehst du, es muss ja immer irgendwie
was und weiter. Der Witz ist das, dass das nicht einmal eine direkte Erfindung von Reiser und Banzauner ist, weil das ungarische Zimbalon, das große, die Bassdiskant, die ist genauso gestimmt. Chromatisch.
Ja, da gehen sie natürlich super aus. Jetzt machen wir Musik dazwischen. Und zwar habe ich mir gedacht, Regensburger Bordun-Musikanten, mit einem Zwiefachen.
Ja,
das ist der Ballingschorsch.
Ja.
Dudelsack hat sich lang nicht durchgesetzt, gell? Also ich weiß, mein erster Dudelsack, das war ein schottischer.
Also Dudelsack habe ich direkt erlebt beim Grünwald, bei den Garchinger Pfeifer. Mhm. Natürlich beim Wolfram Kunkel.
Ja, ja.
Und da war es interessant,
also
weil
der Kunkel, der hat mit dem Arthur zusammengespielt, genau, der war Geburt Münchner Kleinkunst, kann man sagen.
Genau, und der Kunkel hat vor allen Dingen Dudelsack und Drehleier auch für alte Musik genommen.
Mhm.
Und der Dudelsack selber, bekannt, war die böhmische Musik. Also da hat es damals Musiker Bohemica gegeben, so ein bisschen symphonisch, ähnlich wie Toni Gott, wo also viel Dudelsack, Klarinetten und diese Hirtenflöten.
Ja, in B gestimmt und mit Schraum an die Leher, dass du einen Feinstimmer kannst.
Ja, genau.
Habe ich einen gehabt. Ja. Jetzt muss ich sagen, in den letzten Jahren bin ich dann wieder, also mit gewachsenem Selbstbewusstsein, bin ich wieder zurück zum schottischen Dudelsack, weil der hat einfach einen irrsinnig durchdringenden Ton und du bringst dann nach der Pause die Leute wieder gut in den Saal rein. Wenn du mit dem Dudelsack draußen spielst, das hört sofort jeder. Ja. Abgesehen davon ist er unser Urgroßvater, der McWeller, Schotte gewesen.
Ah.
Geh, da schaust du
jetzt. Ja.
Das ist interessant, Richard. Damals, das Publikum von uns in der Kleinkunstszene war eigentlich nicht so fixiert auf bayerische Volksmusik. Die haben eher, habe ich das Gefühl gehabt, Folk. Immer so irische, irisch, Folk.
Ja.
Haben aber zu unserer Volksmusik relativ wenig Beziehung gehabt.
Ja. Das hat sich geändert, weil dann die Volksmusik sich auch ein ganz bisschen klanglich verändert hat.
Ja,
also mehr in den folkloristischen Teil reingegangen ist.
Weil halt auch ihr das gut gemischt habt.
Ja.
Also es war praktisch eine Spitzenform der kulturellen Aneignung,
es war
was wir da gemacht haben.
Ja, ja. Also für mich war das anfänglich Hausmusik. Weil es ja aus verschiedenen Bestandteilen war. Da war Klassik drinnen, da war Irland drin, da war Skandinavien drinnen. Natürlich, man muss dem Kind einen Namen geben. Also bei der ersten Schallplatte, da ist halt ewig lang gedauert, da hat sich dann der Bergmann Achim durchgesetzt und hat das halt dann Volksmusik genannt.
Vom Trikont.
Von Trikont.
Ja, der hat einfach recht gehabt, der Achim. Ja. Das war immer schon ein Vordenker.
Und dann hat es natürlich immer die Leute gegeben, die gibt es zum Teil jetzt noch, das ist doch keine Volksmusik. Oder einer der bekannteren Pfleger, wo ich jetzt den Namen nicht sage, hat sich mal geäußert, Redakteurin gegenüber, spüren die uns ja ganz nett, aber wie es ausschauen.
Das stimmt.
Flatter Hemd, lange Haare,
Jeans. Das hat meine Mutter gesagt, mei, hat ja lange Haare. Ein Langhaarer. Aber es ist schon lustig, wie sie dann in der Szene, also in der Kleinkunst München, wie sie bestimmte Sachen rausentwickelt haben durch die Mischung.
Ja.
Also durch die traditionelle Seiten, die ja auch da war in der Stadt immer. Dann Couplet-Sänger und die Jugend damals, mit der Rockmusik?
Ja, zum Beispiel auch die Volksmusiktage im Fraunhofer.
Mhm. Wie lange gibt es die eigentlich schon?
Angefangen haben wir, mein Gott, ich glaube, das waren 90.
90, gell? Und das Kaltenberger Festival, wann hast du das erste Mal gemacht?
Das, glaube ich, war 82.
Aha.
Das war quasi, wir haben früher in Eresing in der Wirtschaft gespielt, das Haus hat den Prinz Lüb parkiert. Und der war öfters da. Und da waren Heidi und ich zweimal in Lenzburg bei so einem Schlossfestival und haben ihm davor geschwärmt, davor, wie das war. Dann hat der Lüppel gesagt, ja, Schloss habe ich auch. Da war der Geri dann schon dabei und dann hat er gesagt, ihr organisiert die Veranstaltung, für den Rest kümmere ich mich schon.
Aha. Also das, Bier und Pekuniere.
Ja, nein, gagenmäßig. Und beim zweiten Mal ist dann schon der Bayerische Rundfunk dazugekommen. Und der war bis zum Schluss mit dabei.
Und wie lange habt ihr das gemacht?
Also 20 Festivals, das heißt 19 Jahre lang. Aha. Im 20. haben wir aufgehört, 2001. Aha.
Und warum ist es nicht mehr gegangen? Das ist anstrengend.
Es war ein Tag ja nur. Aha. Und die Gruppen sind immer teurer geworden.
Ja, mir nicht, gell?
Nein.
Wir haben nämlich immer schon
wenn's
für nach, das gespielt, was wir kriegen.
Wenn es nach mir gegangen war, das war mehr lokal gewesen. Ne? Da hat es ja den Profak-Verband gegeben, da wo die Heide nur Vorsitzende war. Mhm. Da waren plötzlich Budowitz aus USA da, verstehst du? Oder Pere Peter aus Spanien. Und der Walter Mayer damals, der das unterstützt, die Redaktion gehabt hat, der hat auch nicht mehr den Hinterhalt gehabt. Die haben dann gesagt, jetzt ist Schluss. Mhm. Der Helmut Bauer hat nicht mehr Menge. Und das war
also der Helmut Grund. Bauer, der immer einen Sound gemacht hat.
Genau,
ja. Schon im Mut drin, überall war der Helmut Bauer. Überall. Im Sound im Robinson auch damals.
Ja, genau. Okay.
Du, jetzt darf ich Lieder ja anspielen. Kaltenberger Festival, eine Aufnahme davon. Das Lied Brigitte. Und das passt ganz gut in die Zeit. Und wir erfüllen damit auch das Multikulturelle, weil die sind vom hohen Norden um.
Spanien, denn sie begann zu ahnen, es sei ihr groß Entzücken, im Tanz sich auszudrücken. Nach zwei bis drei Getränkos, da tanzte sie Flamencos, es wirbelte die Sohle und alle riefen Olé!
Olé! Olé!
Sie fühlte sich voll akzeptiert. Jedoch die Spanier, die haben sich tierisch amüsiert. Denn unsere Jungs und Mädels mit ihren blonden Schädels, die tapern durch die Fremde in ihrem kurzen Hemde, weil alles echt zum Besten steht mit ihrer deutschen, mit ihrer deutschen, mit ihrer deutschen Identität.
Die Lieder, Jan, das war eigentlich das norddeutsche Pendant, habe ich immer das Gefühl gehabt von uns.
Ja.
Bloß ein bisschen unpolitischer waren sie. Klar, weil sie haben sich nicht so reimen müssen an einer Partei, wie es wir machen müssen haben in Bayern.
Sie waren ein bisschen, wie sagt man, Komödien, also lustiger Form.
Sagen wir komödiantisch.
Genau.
Altdeutsch komödiantischer waren sie.
Ja. Das war halt damals die Gruppe, also in Norddeutschland. Mhm. Das war ewig lang, hat es ein Gefälle gegeben ab der Donau. Da hat es die Nordseiten und die Südseiten gegeben von dem Volk. Das hat ewig lang gedauert, bis sie das,
bis das immer mehr gemischt hat. Kennengelernt hat.
Genau.
Du, Richard, mit meinem Gast singe oder spiele ein Stiegel. Du hast ein Instrument dabei, was ist das?
Das ist eine sogenannte ungarische Hirtenzither, nennt sie das. Mhm. Wird auch von den Ungarn viel gespielt, so als Untermalung, Begleitung zur
also
üblichen
es ist
Besetzung.
Schön, im Gegensatz zum Orban, der schöne Klang von Ungarn. Und wo hast du die her?
Aus Rudolstadt haben wir da gespielt.
Also das Instrumenten- Tanz- und Folkfestival Rudolstadt gibt es eben noch.
Ja.
Und da hast du gekauft, da ist aber so ein Markt dabei.
Genau.
Es ist eigentlich wie eine Börse, auch für Instrumentenbauer, die so Folk- und Bordun-Instrumente bauen. Wie erinnert es von der Praxis her an eine Raffale, an eine Scherzhütte?
Ja.
Das wird geschlagen mit dem Plektron, hat aber mehrere Seiten. Und ist grammatisch, oder?
Die Scherzhütte hat nicht so viel, das die hat sich heilig gespielt noch. Ne? Das ist mehr im Allgäu drin, komischerweise.
Ja. Da hat es für die Zither nicht gelangt.
Ja, wahrscheinlich.
Jetzt könnte man ja was spielen.
Ja, probieren wir halt einfach mal.
Eine Tonart?
C-Dur.
Ja, freilich, warum nicht?
Ja.
Kein Vorzeichen?
Nein.
Die Tonart von der Kirche?
Ja.
Weißt du, warum eigentlich?
Ja.
Weil die Organisten dann weniger schwarze Tasten gehabt haben.
Aha.
Und das waren ja meistens also nicht wahnsinnig Studierte, also am Land, die wo der Orgel gespielt haben.
Ja.
Da war es dann natürlich praktisch, wenn die Tonart von der Kirche C-Dur war, ohne schwarze Tasten.
Thank you.
Richard, jetzt sind wir schon bei meinen Fragen zur Volksmusik, die ja immer jedem Gast stelle, um herauszufinden, wie Volksmusik in der breiten Bevölkerung, also nicht vor Ort, sondern am Ort wahrgenommen wird. Also, erste Frage, Richard, was ist für dich Volksmusik?
Was auch nachvollziehbar ist, instrumental nachvollziehbar ist. Es gibt ja bestimmte Vorstufen schon von Musikaliern. Ja, was halt alles, was undergroundmäßig ist vom Volk her. Ne?
Ja, das stimmt aber für mich nicht ganz, weil Mozart ist auch Volksmusik.
War aber auch ein bisschen ein undergrounder.
Nein, ich muss da sagen, der Mozart war einer der bestverdienendsten Musiker, die es je gegeben hat.
Ja.
Nein, aber, kulturpolitisch gesehen war es ein Underground.
Ja, das habe ich gemeint. Ne? Weil, sag mal, gut, okay, diese Dreigang, Viergang, die wir in Bayern haben, der ist immer typisch. Und darüber hinaus, das Moll ist vielleicht später dazu gekommen, aber Volksmusik, das ist nicht nur bayerischer Ursprung, sondern ist irisch, das ist skandinavisch, das ist italienisch, das ist spanisch, das
also
ist
alles. Jedes Volk hat,
jedes hat seine eigene Musik. Und wenn die anspricht, dann natürlich übernimmt man das mit.
Ja, es ist einfach die beste Form der kulturellen Aneignung, die es gibt.
Genau.
Für mich.
Richtig.
Ohne kulturelle Aneignung gibt es keine Musik.
Ja.
Und erst recht keine Volksmusik.
Ja.
Gut, zweite Frage. Wann hast du Volksmusik kennengelernt? Oder wir?
Von klein auf praktisch. Weil ich gesagt, ich bin ja bei meinen Großeltern und Vaterseits aufgewachsen und ja gut, okay, da hat es auch diese volkstümliche gegeben, so Alfons Bauer Quintett und so. Das war jetzt ja nicht so meins, aber damals hat es ja schon lustige Volksmusiksendungen gegeben.
Ich war ein Notenbierhall, Fanderlweistl.
Der Fanderl und vor allen Dingen also nach wie vor Reiser, also instrumental. Ich war ein absoluter Reiser-Fan.
Du hast eben schon mehr auf der musikalischen Seite, nicht auf der textlichen.
Genau. Durch Sachbild natürlich die Schönauer und so.
Mhm, klar. Und was gefällt dir an der Volksmusik?
Was gefällt mir an der Volksmusik? Das ist eine brutale
Das ist eine Frage, weißt du, warum tust du essen?
So
warum
ungefähr
musst du was trinken?
Mir gefällt an der Volksmusik, die ich gern höre und die ich selber gern mache, gefällt mir alles.
Richard, was gefällt dir nicht an der Volksmusik? Oder wann gefällt der Volksmusik nimmer?
Wenn zu sehr drauf gepocht wird, dass das echte Volksmusik ist, wenn es aufpusht ist, wenn es eine Show ist, wenn es elektronisch vergewaltigt wird, wenn es in Hüttenshows reingeht und so eine Sachen, das ist für mich nicht Volksmusik.
Bei mir ist auch die rote Linie, wenn es völkisch wird. Wenn Volksmusik ist, völkische Volksmusik wird.
Ja, wobei, muss ich sagen, zum Beispiel haben wir auf einer von den Schallplatten Stücke von sogenannten Salzburger Notenblättern übernommen. Und die haben damals nicht gewusst, dass das rein arische Ausgabe war aus Salzburg. Also Bibel und verschiedene Leute, auch der Tobi Reiser,
ja, klar,
waren also da
meine
in den Nazis. Und wir haben das nachgespielt, unwissend.
Aber das war das Problem, wo wir als Kinder dann oder als Biermüsselblasen und da die Welt hören, gehabt haben mit der Volksmusik, dass eben durch unsere Eltern diese Zeit ausblendet worden ist.
Ja.
Wo die Volksmusik, wo sie es völkisch machen wollten, weil die eigentliche Szene, Tschurblattler, Trachtler und so weiter, die waren eigentlich antinazistisch eingestellt immer, die haben wir schon in der Gewand gehabt.
Ja.
Was haben die mit der braunen Uniform gemacht?
Ja.
Richard, da sind wir schon bei der nächsten Frage. Hast du ein Dirndl oder Lederhosen?
Ich habe Lederhosen gehabt. Tirndl war jetzt lustig.
Ja, warum nicht?
Wir
sind eine quere Sendung. Kreuz ja. und quer.
Ich habe Lederhosen gehabt und die habe ich dann eine Zeit lang nicht mehr angezogen, weil es mir zu warm war. Ich habe nie eine kurze gehabt, ich habe immer die Bunthosen gehabt. Und dann mit den Strümpfen das kratzen, beißt und dann
geht irgendwann... Geht, beißt sie nicht mehr.
Ja.
Aber ich habe mir aber schon gedacht, Richard, ich überlasse das Gewand nicht die Ultrakonservativen, die eine Gesinnung daraus machen.
Ja, ja.
Weil es ist ein Gewand und keine Gesinnung.
Ja.
Und jetzt die letzte Frage, was magst du heute noch, Sonntag, Nachmittag?
Schauen wir mal, wie es wieder ist. Radeln, radeln, radeln.
Du, Richard, hast du Musik mitgebracht? Ein Stiegel, was du hören möchtest? Weil der Gast hat ja immer freie Wahl. Das kann alles Mögliche sein.
Moody Blues, The Question. Das ist so in der Zeit nach den Beatles, wo die Popgruppen noch ehrliche Musikbegleiter gehabt haben. Aha. Also richtige Orchesterfassungen. Mhm. Also nicht so wie jetzt mit der Synthetik. Und The Question, der hat mir gefallen, weil der so ein bisschen wild angeht und dann so besinnlich nüber geht. Und also
ja, hören wir an.
Ja.
Ja, freilich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt kommt der Hörerwunsch vom Richard Kurländer. Wie heißt's?
The Question von Moody Blues.
Why do we never get an answer when we're knocking at the door? With a thousand million questions about hate and death and war. Cause when we stop and look around us, there is nothing that we need. In a world of persecution that is burning in its greed.
Du, Richard, ich spiele bei jeder Sendung Mozart. Weißt du, warum?
Bist wahrscheinlich genauso wie ich ein Mozart-Liebhaber.
Ja.
Also Wahnsinn, was dieser Mann hinterlassen hat. Ich habe manchmal den Verdacht gehabt, er muss nachts gesungen haben und einer hat es mitgeschrieben. Mhm. Also was am Werk steht, das hat keiner geschafft.
Ich habe die These, der liebe Gott hat sie ihm vorgesungen, im Traum oder in der Nacht, und er hat es aufgeschrieben.
Aufgeschrieben, ja.
So kommt mir das vor.
Ja.
Jede Noten unverrückbar und jedes Kind versteht Mozart. Ja. Du brauchst keine musikalische Vorbildung.
Es ist ja die Wende gewesen praktisch von der Barockgeschichte rüber zur Wiener Klassik. Mhm. So der Beginn.
Ja, der Haydn.
Haydn, genau. Ja gut, die zwei waren ja ziemlich gut.
Haben sie ja gut vertragen.
Der Michael Haydn übrigens auch. Ja. Der ist auch so in der Richtung.
Ja, der Leopold Mozart auch schon.
Der schon, aber es war schon der strenge Erzieher.
Das ist ein bisschen wie bei Michael Jackson.
Ja.
Der hat auch so einen strengen, garchen Vater gehabt, der so Gas gegeben hat und den eigentlich benutzt hat. Bloß beim Mozart, das ist zweit weg. Also da tat man seinem Vater vielleicht Unrecht. Er und der Haydn haben erkannt, dass der Bursche ein absolutes Genie ist.
Ja.
Ein Geschenk an die Menschheit.
Ja, richtig.
Und deswegen spiele ich immer Mozart, weil es gesund ist zum Herrn.
Das würde ich auch sagen. Also ist leicht irgendwie. Mhm. Ich meine, Beethoven und so, die haben riesen Sachen gemacht, also bewundernswert. Aber bei dem ist also beschwingt, es der, fliegt.
Der gescheitelt nicht.
Genau.
Der will nicht gescheit daherin oder sagen, alle mal herhören, sondern der spielt einfach.
Genau.
Da hören wir jetzt von Mozart, Kögelverzeichnis 211, von dem Konzert für Violin in D-Dur, den dritten Satz, spielen dort die Isabella Faust, und das Ensemble oder Orchester Il Giardino Armonico aus Italien unter der Leitung von Giovanni Antonini. Lasst es euch gut gehen, Leute, gell? Schön runterkommen und die Musik einlassen. Sehr gesund. Musik. Richard, jetzt gleich ist vorbei. Oh mei, oh mei, was fällt dir ein? Muss so sein. Na, schön, dass du da warst. Ja. Hat mich echt gefreut. Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen, wirklich aus den Augen verloren.
Meistens nur beim Volkstanz in Fraunhofer.
Ja, genau.
Sowas.
Machen wir immer noch, gell? Was auch lustig ist, weil sich das Publikum so schön mischt.
Ja.
Da kommen wirklich Punker und Trachtler alle zusammen. Genau. Und haben eine Gaudi miteinander.
Genau.
Du, gute Zeit noch.
Dir auch.
Wir halten uns, gell?
Dir auch.
Dass wir noch möglichst viel Dezibel in den Äther schicken können.
So ungefähr, genau.
Ich habe die Ehre, vierte.
Okay, Stoffel, servus.
Ja, viel, das ist nicht wenig. Und nichts dauert ewig, alles ist und bleibt im Fluss, und mit der Wellmusik ist für heut Schluss. Am Ton war der Lorenz, Redaktion Evi Strehl, habe die Ehre.
Das war die Wiederholung der Sendung Stoffals Wellmusik vom 2. Juli 2023. Wir erinnern damit an Richard Kurländer, der am 10. Mai verstorben ist. Am Freitag, den 14. Juni, wird er um 11 Uhr Vormittag am Friedhof Unterhaching beigesetzt. Wer sich verabschieden möchte, ist herzlich willkommen. Am 14. Juni um 11 Uhr in Unterhaching. Und auf Stoffals Wunsch gegen Ende der Sendung gerade schickt man jetzt mit dem Liebeslied der Fraunhofer Seitenmusik noch ein paar Dezibel vom Richard Kurländer an der Harfen in den Äther. Ruhe er sanft.